Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Seit er 10 Jahre alt ist, läuft er und bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Einen schönen guten Morgen, Philipp Flieger.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute bei euch bin.
Sehr gerne. Wo tat's denn heute Morgen beim Aufstehen weh?
Ja, das ist immer ein bisschen diffus, sag ich mal. In meinem Alter merke ich schon auch langsam mal ein bisschen den Rücken am Morgen beim Aufstehen und hier und da vielleicht auch mal die Knie. Die fühlen sich nicht mehr ganz so jungfräulich an morgens.
Da müssen wir das Alter gleich outen, nämlich?
Ja, inzwischen auch schon 32.
Und in 2 Wochen startet der Berlin-Marathon. Wie sieht gerade das Training dafür aus?
Ja, ich sag mal, 2 Wochen vor dem Berlin-Marathon hat man den Großteil der ganz harten Arbeit eigentlich schon hinter sich, muss man sagen. Man trainiert jetzt schon knapp 3 Monate sehr intensiv. Und für mich steht am Sonntag noch mein letzter harter, langer Trainingslauf an. Und danach beginnt dann peu à peu schon das sogenannte Tapering, also wo man das Training mehr und mehr zurückfährt und sich eigentlich vor dem Marathon nur noch darauf konzentriert, mit vollen Akkus am Start zu stehen.
Aber was heißt, das volle Training ist jetzt schon durch? Also wie sah dann das volle Training aus? Wo tat es dann weh? Weil das ist ja mit vielen Entbehrungen verbunden.
Absolut. Also in den vollen Trainingswochen muss man sagen, da gibt es Trainingswochen, die auch über 200 Laufkilometer liegen. Also sagen wir mal ganz grob betrachtet, sind das eben 30 Kilometer am Tag, meist aufgeteilt auf 2 Laufeinheiten. Dann kommen da noch 2, 3 Krafttrainingseinheiten in der Woche dazu. Also es wird einem A, zeitlich mal nicht langweilig und B, wenn man dann mal den ersten Monat von der Vorbereitung hinter sich hat und dann, weiß ich nicht, zum Wochenabschluss noch einen 40-Kilometer-Lauf gemacht hat, dann springt man montagmorgens um 6:30 jetzt nicht ganz so energiegeladen aus dem Bett, sondern das sind so die Klassiker, die halt dann immer ein bisschen angeschlagen sind, ist so Sprunggelenke, Achillessehne, Knie, Rücken. Das gilt es dann immer so ein bisschen auszubalancieren, dass man da dann, dass das möglichst nichts Ernstes dann wird.
Und jetzt sagen Sie dennoch, der Marathon ist für Läufer die größte Herausforderung. In Ihrem Buch, das gerade erschienen ist, Laufen am Limit, preisen Sie das richtig. Was soll daran die größte Herausforderung sein?
Ich glaube, Marathon ist halt einfach diese nach wie vor mythische Strecke mit dieser auch irgendwo historischen Bedeutung, die es bis in die heutige Zeit geschafft hat, diesen Kult, sag ich mal, zu kultivieren in dem
Aber
Sinne.
Aber man muss ja keinem Mythos hinterherrennen.
Muss man nicht. Es gibt heute ja eine Vielzahl an anderen Angeboten, streckentechnisch auch viel längere Strecken noch. Ich glaube, beim Marathon ist es einfach diese magischen 42,15 Kilometer und dieser Herausforderung, zwei sehr unterschiedliche Pole zusammenzubringen. Nämlich Ausdauer und aber auch Geschwindigkeit. Das darf man nicht ganz vergessen. Bei, sagen wir mal, 50 Kilometer, 100 Kilometer spielt Geschwindigkeit irgendwann jetzt nicht mehr die große Rolle. Im Marathon ist das schon noch von zentraler Bedeutung. Ja.
Sie beschreiben dann auch eine Situation aus dem Berlin-Marathon vor 4 Jahren. Und da haben die Moderatoren Sie beschrieben und die haben Sie mit einem sehr ängstlichen Gesichtsausdruck beschrieben, als sei es ein Gang zum Schafott. War es das?
Es hat sich damals schon so angefühlt. Ich habe mir damals auferlegt, dass sollte ich diesen Marathon nicht in der für mich nötigen Zeit für Rio 2016 für die Qualifikation packen, dann war mir klar, dass das mein letztes Rennen als Profi sein wird. Und an dem Morgen oder auch in der Nacht, muss man sagen, in der ich nicht sehr viel geschlafen habe, ist mir das, glaube ich, das erste Mal sehr bewusst geworden, dass man jetzt vielleicht mit einem Kapitel seines Lebens, das seine knapp 20 Jahre sehr intensiv durch viele Höhen, aber auch durch Tiefen begleitet hat, abschließen wird. Und ich glaube, da kam eine ganz interessante Mischung an Gefühlen zusammen und es ist der Respekt vor der Strecke gewesen, die ich davor noch nie bewältigt habe. Es ist der Respekt gewesen vor der Herausforderung, glaube ich, die für mich ja auch damals utopisch klang und auch ein bisschen die Angst vielleicht tatsächlich, dass das Leben, was man kannte und auch irgendwo geliebt hat, 2 Stunden später vorbei sein wird.
Sie wurden als ängstlich am Start beschrieben und dennoch wurde es zum Rennen Ihres Lebens. Warum?
Es ist was passiert, was ganz selten oder für mich bisher ganz selten im Rennen passiert ist. Ich bin in diesen berühmten Flow-Zustand gekommen, den man ja wahrscheinlich jeder Läufer auf jeden Fall
Runners
kennt.
Runners High.
Das Runners High, ja. Genau. Und zwar relativ früh in dem Rennen irgendwo so, ich würde sagen Richtung Kilometer 10 habe ich gemerkt, irgendwie heute läuft es einfach im wahrsten Sinne des Wortes wie von alleine. Du bekommst Oberwasser, du hast so das Gefühl, heute ist alles möglich einfach.
Ist es nicht gefährlich?
Ja, dass man nicht überpaced und ich hatte zum Glück auf Basis meines sehr, sehr, sagen wir mal, einprägsamen Debüts ein Jahr zuvor wirklich versucht, bis, sagen wir mal, Kilometer 30 das alles so weit im Zaum zu halten. Weil da ja, wie man so sagt, der Marathon erst richtig beginnt, diese letzten 12 Kilometer, das ist ja das, was so hart ist. Und da gab es aber eine sehr signifikante Szene in diesem Rennen, als eben zwei Belgier, als die letzten Tempomacher ausgestiegen sind, angefangen haben, ein Rennen zu laufen. Also wirklich sich gegenseitig versucht haben zu zermürben und ich bei der ersten Attacke einfach intuitiv mitgezogen bin. Ich habe einen Kilometer später erst realisiert, dass der wahnsinnig schnell war und habe dann erst mal so das Gefühl gehabt, okay, ob das jetzt eine gute Entscheidung war. Und trotzdem hatte man das Gefühl, du kriegst irgendwie Oberwasser und du wirst das heute irgendwie durchstehen. Da gab es irgendwie keinen Zweifel mehr im Kopf, sondern nur noch dieses Ding nach vorne und heute ist dein Tag einfach.
Und dann sind Sie Ihre persönliche Bestzeit gelaufen?
Dann bin ich meine persönliche Bestzeit gelaufen und ich weiß noch, dass ich festgestellt habe, dass es vom Brandenburger Tor bis ins Ziel noch ganz schön weit ist, nämlich 400 Meter, aber auf diesen letzten Metern Richtung Zielbogen, wo man dann schon die Uhr durchlaufen sieht und ich gesehen habe, dass da eine 2 Stunden 12 draufsteht, das konnte ich selbst 100 Meter vorm Ziel, ich konnte das kaum begreifen, dass das wirklich möglich ist in meinem damaligen Debütrennen sozusagen. Das war der absolute Wahnsinn und so schmerzhaft die Meter, die letzten Meter vor dem Rennen waren, weil die Lunge brennt, jeder Muskel, jede Muskelfaser tut einfach nur noch weh. Ein Schritt hinter dieser Linie, die einfach eine imaginäre Linie auf diesem Boden ist, fühlt man sich wie der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Also ich habe keine Drogenerfahrung, aber ich glaube, so müssen sich Drogen anfühlen. Endorphin, Overflow, man hat das Gefühl, man fliegt.
Wobei Sie ja auch sagen, Sie haben eine Affinität zur Sucht und dieses Runner's High, was Sie da auch beschreiben, das klingt auch so, als könne es süchtig machen.
Ja, ich glaube, dass ganz viele Sportler oder Extremsportler, sagen wir mal, tatsächlich so ein bisschen diese Affinität zu Extremen haben, vielleicht auch zur Sucht. Man braucht dieses Gefühl, sich ständig was zu beweisen, dieses Gefühl, Grenzen auszuloten. Und ich glaube, und da gibt es natürlich leider auch prominente Beispiele, die sich schwer tun, nach einer Karriere diese Lücken oder diese Löcher anderweitig zu füllen. Ne? Und ich bin mal gespannt, wie das bei mir sein wird, wenn ich hier mal meine Laufschuhe in den Nagel hänge. Aber ich hoffe, dass ich da eine bessere Lösung finde als, sagen wir mal, Leute, die dann auch irgendwann ein bisschen abrutschen.
Philipp Flieger, Sie wurden 55. Also Marathon ist ja wirklich seit jeher auch eine Sportart, wo die afrikanischen Läufer sehr weit vorne sind. Wie frustrierend ist das denn eigentlich, wenn man weiß, naja, ganz vorne habe ich sowieso keine Chance?
Ja, man muss sich vor Augen führen, das ist mein Paradebeispiel immer, wenn man es versucht mit anderen Sportarten oder anderen Disziplinen zu vergleichen. Laufen ist für mich wahrscheinlich die Sportart mit der höchsten Konkurrenzdichte weltweit, weil man fast nichts dafür braucht. In manchen Ländern nicht mal Schuhe und fast überall durchführbar ist. Also ich sag mal, bis auf die, weiß nicht, Sahara, Wüste Gobi und Antarktis kann man das ja überall machen auf jedem Kontinent. Das heißt, der Input an Konkurrenten ist sehr, sehr hoch. Dazu kommt natürlich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist jetzt Leichtathletik oder Marathonlaufen in der Leichtathletik eine Ausdauersportart und ist wie andere Sportarten, die auch schon schlechte Schlagzeilen gefangen haben, natürlich sehr leicht zu manipulieren. Und da gibt es ja auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder gute oder in dem Fall nicht gute Beispiele, wo eben hauptsächlich leider die Journalisten immer die sind, die Missstände aufdecken, weil die Verbände nicht unbedingt das größte Interesse haben, das zutage zu fördern. Und ja, da spielt eben gerade auch Ostafrika leider keine so gute Rolle, was die Doping- oder Anti-Doping-Standards anbelangt.
Ja, da höre ich große Kritik raus seitens der Verbände. Wie ist die Arbeit vom IOC, das Olympische Komitee? Wie setzt sich das für die Aufklärung ein?
Ja, in der Theorie ist es so, dass praktisch, es gibt eine Welt-Anti-Doping-Agentur, die natürlich mit dem IOC und den Weltverbänden zusammenarbeiten soll. Dann gibt es noch diese nationalen Anti-Doping-Agenturen. Dementsprechend bin auch ich einem Testpool zugeordnet und muss mich zum Beispiel heute abmelden, dass ich hier bin. Also wenn wir Pech haben, kommt hier noch ein Kontrolleur vorbei. Denn die dürfen mich zwischen 6 Uhr am Morgen und 22 Uhr am Abend immer und überall aufsuchen. Und ich wäre verpflichtet, eben eine Dopingkontrolle abzugeben, was ich persönlich vollkommen richtig und wichtig finde.
Wie häufig kommt sowas denn vor? Also das ist durchaus realistisch, dass Sie gleich jemand hier abfängt, wenn Sie aus dem Studio rausgehen und sagen, geben Sie mal eine Urinprobe ab.
Absolut. Ja. Ich sag mal so, es gibt noch eine höhere Teststufe, das sind so die internationalen Medaillenkandidaten. Bei mir waren es jetzt dieses Jahr bislang, glaube ich, 6 Dopingkontrollen. Da muss man unterscheiden zwischen Wettkampfkontrollen und Trainingskontrollen. Die unangekündigten Kontrollen, also alle Kontrollen sind unangekündigt, aber die, ich sag mal, die effektiven sind diese Trainingskontrollen. Und da ist es aber leider halt so, dass das in Deutschland ist da sicherlich, wird da sehr gute Arbeit geleistet und da sind wir sicherlich im Maßstab sehr weit vorne dran. Aber der Standard ist halt nicht international. Ne? Also gerade in Ostafrika sagen wir mal, ist das auf dem Papier, existieren diese Institutionen, in der Praxis wird dann nicht viel oder zu wenig gemacht.
Woher wissen Sie das?
Zum einen, weil es natürlich da immer wieder Rechercheteams gibt wie ARD und Co., die genau das belegen, was wir Sportler ja schon wissen, auch vom Hören und Sagen, in der Szene relativ viel mitbekommen. Ich war diesen Januar auch in Kenia im Trainingslager, da kriegt man schon mit, dass da natürlich vieles anders läuft als bei uns. Ja, der internationale Standard ist leider nicht vergleichbar und ich glaube, würde nochmal ein bisschen anders aussehen, wenn die deutschen Standards anderweitig auch gelten würden.
Was müsste, das ist ja keine Kritik, die jetzt neu ist, was müsste passieren, wo müsste mehr dran gearbeitet werden? Ist es überhaupt realistisch, dass in solchen Ländern wie in Ostafrika die Tests dann auch konsequent durchgeführt werden?
Es gibt inzwischen durchaus Bestrebungen, dass versucht wird, auch aus dem Geld, was bei den großen Marathons natürlich verdient wird, diese Marathonveranstalter einen Pool finanzieren. Mit diesem Geld soll dann eben da mehr Kontrolleure eingestellt werden. Es gibt jetzt auch in Nairobi, soweit ich weiß, ein Anti-Doping-Labor. Das gab es früher nicht. Das heißt, diese ganzen Proben, die gesammelt wurden, wenn sie gesammelt wurden, wurden dann erstmal nach Südafrika transportiert, weil halt da nicht die Möglichkeiten überhaupt waren, das vor Ort alles direkt zu kontrollieren. Und natürlich gibt es auch Länder auf diesem Planeten, wo, sagen wir mal, der Korruptionsstandard auch nochmal ein anderer ist als hier. Auch da gab es jetzt einen sehr prominenten Dopingfall, ich glaube erst letztes Frühjahr oder letzten Herbst mit dem Olympiasieger über 1500 Meter, der eben versucht hat, Kontrolleure auch zu bestechen, denen das wohl aber nicht genügend war und deshalb überhaupt zutage erst kam, dass oder zutage gefördert wurde, dass er positiv war.
Offensichtlich fühlen Sie sich nicht gut vertreten als Sportler. Bleibt es am Ende an den Sportlern hängen, die selber dann das Wort ergreifen müssen?
Ich finde es schon wichtig, dass man als Sportler auch, wenn man eine kritische Meinung zu solchen Missständen hat, die auch eben formuliert, weil man da eben auch ein Sprachrohr sein kann. Ich für mich habe aber, weil das vorher auch noch die Frage war, sagen wir mal, ich mache für mich einen Schluss gezogen, dass ich den Sport heute mehr noch für mich mache als für andere. Weil es nun mal so ist, viele Dopingsünder werden erst nachträglich disqualifiziert oder mit Proben, die eingefroren wurden, weil sie heute getestet werden können, was früher nicht der Fall war. Ich glaube, wenn man sich da zu sehr jetzt mit den Leuten vergleicht, kann das ein zermürbender Prozess sein. Ich kann letzten Endes auf internationalem Niveau nicht für meinen Konkurrenten links und rechts neben mir die Hand ins Feuer legen, sondern nur für das, was ich tue und was ich mache. Und ich glaube, der ehrlichste Maßstab, um zu sehen, ob man besser wird, ist eben auch für mich irgendwie der Wettkampf mit sich selber.
Philipp Flieger war Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Rio als Marathonläufer und kam als bester Deutscher ins Ziel, Platz 55. Inwiefern hat sich Ihr Leben danach verändert?
Ja, zunächst mal insofern unmittelbar danach, dass ich das erste Mal, glaube ich, seit 3 Jahren mal wieder in Urlaub gemacht habe und mir noch Brasilien angeschaut habe. Und als ich dann nach 3 Wochen zurückgekommen bin, ich muss gestehen, ich hatte vorher keine konkrete Vorstellung, ob das jetzt vielleicht auch so der Höhepunkt und auch das Ende meiner sportlichen Laufbahn sein würde. Ich habe aber relativ schnell danach gemerkt, dass ich nach wie vor noch Lust auf Laufen habe und habe dann den Herbst vor allem mal genutzt, der für mich jetzt zunächst mal ohne große sportliche Highlights war, so ein bisschen zu versuchen, mein Umfeld zu, sagen wir mal, zu professionalisieren. Also für mich war es ein Riesenglück, dass ich damals zu meiner immer noch heutigen Agentur Jungfernmatt Sports gekommen bin, die sich um viele Vermarktungsaspekte gekümmert haben und was ein bisschen sicherlich für mich auch so ein Thinking Outside of the Box Ding war, weil in der Leichtathletik du hast deinen Wettkampfmanager und das war's und die Leute drumherum wird nicht so viel gemacht und ich glaube, das Laufen einfach schon das Potenzial hat, viele Menschen anzusprechen, auf welcher Ebene auch immer. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, das eben auch Partnern zu vermitteln. Und für mich war das so, dass man zum einen das erste Mal nach 10 Jahren von der Hand in den Mund leben, das Gefühl hatte, man kann mit dem Sport tatsächlich auch Geld verdienen und man kann vor allem auch noch einige Jahre dranhängen.
Ja, das klingt jetzt so, wie Sie das beschreiben, als sei es vorher, hätte es nur dieses eine Ziel gegeben, Rio, und nichts anderes, weil das danach war noch komplett offen. Ist es so? Muss man sich als Sportler so sehr fokussieren?
Für mich schon. Also ich muss sagen, ich bin, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, ich bin nicht talentiert, das wäre Koketterie, aber ich kann, glaube ich, mein Talent schon einigermaßen einschätzen. Also zu sagen, jetzt ich will mal Weltrekord laufen oder eine olympische Medaille gewinnen auf dem Level, was wir momentan haben in der Welt, das wäre, glaube ich, Quatsch. Für mich war dieses Thema Olympische Spiele halt immer alles überstrahlend und ich habe irgendwann schon dann auch vielleicht Kompromisse machen müssen oder zumindest im Blick gehabt zu sagen, okay, wenn du dich nicht mehr finanzieren kannst oder wenn der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht, was wäre die von deiner Liste, was du alles mal erreichen willst, auch vielleicht an Bestzeiten, das Wichtigste für dich? Und das Wichtigste war für mich immer dieser Kindheitstraum, Olympische Spiele. Und ich bin unfassbar bis zum heutigen Tag unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte. Und das ist aber in dem Zusammenhang letzten Endes nicht das Ende, sondern der Start von einem zweiten Kapitel war.
Ja, das klingt so. Sie haben eben gesagt, ich musste vorher immer aus dem Koffer leben, von der Hand in den Mund leben. Es ist jetzt der pure Luxus. Wie sieht das Leben jetzt aus?
Ja, sagen wir mal, ich muss mir jetzt gerade noch keine Gedanken machen, ob ich mir einen dritten Porsche kaufe, wie jetzt vielleicht beim einen oder anderen Fußballer. So ist es nun nicht, aber es ist schon jetzt ein sehr viel angenehmeres Leben geworden. Also man muss schon sagen, wenn man den Ehrgeiz hat, sie natürlich selber zu finanzieren, und für mich waren die staatlichen Fördermodelle, Polizei oder Bundeswehr, haben mir jetzt nicht so zugesagt. Mein Ehrgeiz war schon immer, das selber irgendwie zu schaffen und sich selber zu finanzieren. Aber es war zeitweise vor Rio, sag ich mal, gerade mit dem gescheiterten Debüt 2014, finanziell schon sehr enge Situationen. Also es ist nicht angenehm, irgendwie im August nicht zu wissen, ob du im November noch deine Miete zahlen kannst oder wie dann überhaupt dein nächstes Jahr aussehen kann, und Trainingslager vorzuschießen, ohne zu wissen, ob das sich irgendwie refinanzieren wird. Also es war schon so, dass diese existenziellen Geschichten schon sich irgendwo belastend auch angefühlt haben, und das ist natürlich heute insofern schon sehr viel angenehmer.
Sie haben gerade ein Stichwort genannt, worauf wir unbedingt noch eingehen müssen, nämlich das gescheiterte Debüt, und dann auch über die größte Verletzungsgefahr beim Laufen. Philipp Flieger, was ist es?
Ich würde falschen Ehrgeiz als die größte Gefahr bezeichnen, weil...
Wie lässt sich falscher von richtigem Ehrgeiz erkennen? Denn Ehrgeiz prinzipiell ist erstmal gut, sonst könnten sie nicht so laufen, wie sie laufen.
Das ist richtig, aber Ehrgeiz verleitet auch dazu, gewisse Signale des Körpers zu überhören. Also in der Regel ist es Schmerz. Ne? Schmerz ist ja nichts Gutes und ein Signal des Körpers, dass man vielleicht weniger machen sollte, dass der Körper mehr Pause braucht. Profiathleten versuchen das natürlich zu umgehen, entweder erstmal über die Schmerzgrenze zu gehen, um mehr zu trainieren. Manche helfen auch mit Schmerzmitteln nach. Das ist natürlich alles nicht gut und nicht gesund. Ich würde aber ganz bewusst diese, sag ich mal, abgekoppelte Profisportwelt mit dem Freizeitsport, der für mich irgendwo eher Gesundheitssport sein sollte, nicht so sehr vergleichen. Also wenn ein Hobbyathlet oder auch so ein ambitionierter Freizeitathlet Schmerzen hat, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, die auch ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, weil für was letzten Endes würde er da seine Gesundheit riskieren.
Aber auch gerade beim den sogenannten Gesundheitssport passieren natürlich auch viele Unfälle. Es gibt inzwischen eine so große Anzahl an Marathonläufen, mehr als 200 pro Jahr, und es gibt immer mehr Meldungen darüber, wie Menschen kollabieren und sich überschätzen. Hat sich da ein falscher Ehrgeiz entwickelt?
Ich glaube schon ein bisschen. Es ist heute immer noch, ich sag mal, extrem schick zu sagen, man ist Marathonläufer. Das macht sich irgendwie ganz gut, so entweder im privaten Umfeld oder wenn man in der Vita sagen kann, man ist Marathonläufer. Und will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist ja super und das ist auch schön für diese große Community an Läufern. Aber was sich verändert hat im Vergleich zu früher, das ist zumindest mein Eindruck, der Respekt, den man der Strecke entgegenbringt. Ich glaube, heute ist es so, ich habe jetzt vorgestern mit dem Laufen angefangen und der erste große Wettkampf, den ich plane, der soll in 3 Monaten gleich ein Marathon sein. Und das war halt früher anders. Früher hast du halt mal erst mit 10-Kilometer-Läufen angefangen und vielleicht mal irgendwann gesagt, ich mache mal in einem halben Jahr mal einen Halbmarathon. Ne? Und da war es nicht sofort, dass man gesagt hat, man muss einen Marathon laufen. Und wenn du unvorbereitet einen Marathon läufst, dann ist halt auch durchaus die Gefahr da, dass man sich und seine körperliche Fitness vollkommen falsch einschätzt.
Wo haben Sie diesen falschen Ehrgeiz an sich selbst festgestellt? Sie sind vor 2 Jahren den Berlin-Marathon gelaufen und sind während der Strecke kollabiert. War das falscher Ehrgeiz?
Ich würde sagen, an dem Tag nicht. Das hatte andere Gründe, kann ich aber gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel viel zu oft Schmerzsignale bewusst missachtet, gerade mit Anfang 20, Anfang Mitte 20, das sind so ein bisschen die Sturm- und Drangjahre wahrscheinlich von jedem Sportler, wo man mit dem Kopf durch die Wand will und Schmerz dir im Weg steht, deinen Plan so durchzuziehen, deine Wettkämpfe so durchzuziehen. Das war auch die Zeit, wo man natürlich auch hier und da mal Schmerzmittel genommen hat, um trotzdem zu trainieren. Ich muss aber heute sagen, mit 32 würde ich niemandem empfehlen. Das ist immer in einer größeren Verletzung und teilweise auch in OPs gemündet, die dich viel länger und aus dem Sport rausgenommen haben und viel länger auch gedauert haben, das zu verarbeiten und zurückzukommen.
Nochmal kurz zurück zu 2017.
2017 war ich mit Sicherheit in der Verfassung meines damaligen Lebens. Alle Trainingswerte, das ist ja im Laufen gut messbar, haben darauf hingedeutet. Wir hatten nur sehr, sehr schlechtes Wetter an dem Tag, also für Marathonläufer mit Kälte, Wind etc. Das kostet halt auf so einer Strecke sehr viel mehr Energie. Und ich war der absoluten Überzeugung, dass ich selbst mit meinen zurückgeschraubten Erwartungen, was auch noch eine Bestzeit gewesen wäre, damit durchkommen kann. Und wurde dann auf eine sehr harte Art und Weise eines Besseren belehrt. Der Punkt ist, an dem Moment, wo du merkst, heute stimmt was nicht mit deinem Körper, ist vielleicht nicht in Top-Verfassung, deine Hände fangen an zu kribbeln, du verlierst irgendwo so ein bisschen, du kriegst so ein Taubheitsgefühl und verlierst so ein bisschen die Orientierung. Man denkt immer noch, also so mit dem Restverstand, den man dann noch hat, weil da setzt ja schon ein bisschen was aus, du kannst keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Man denkt noch, ich bin jetzt gerade bei Kilometer 38, 39 von einem verdammten Marathon. Ich habe tausende Kilometer in der Vorbereitung zurückgelegt, ich bin schon Marathons gelaufen. Das kann, also diese 2 Kilometer, 2,5, 3 Kilometer, die schaffe ich auf jeden Fall noch. Und ich habe es an dem Tag nicht mehr geschafft.
Ist es eine Selbstverantwortlichkeit, die da gefordert ist? Sind es Veranstalter? Mir fällt gerade dieser Lauf, der Zugspitzlauf ein und da gab es eben auch Tote. Wer muss da zur Rechenschaft gezogen werden?
Also ich würde sagen, bei so einem Extremlauf, und ich würde da nochmal einen Unterschied oder einen klaren Unterschied zum Marathon ziehen. Ein Marathon ist natürlich irgendwo auch extrem lange Strecke, aber gerade wenn es dann nochmal ins Gebirge geht, wenn es an Ultradistanzen geht, finde ich, sind auf jeden Fall die Veranstalter in der Pflicht, weil ich glaube, man dem Freizeitsportler nicht unbedingt zumuten kann, diese Lagen einschätzen zu können. Und der Veranstalter, der das in so einer Gegend ausrichtet, der muss das einschätzen können. Und der muss auch einschätzen können, ob bei einer gewissen Wetterlage da Gefahr für das Leben von Menschen bestehen kann. Im Marathon ist das zum Teil auch so. Man muss aber auch, also muss auch sagen, die Veranstalter gerade bei Marathons, weil es natürlich im urbanen Raum ist, ist schon gerade in den Endphasen vom Marathon sehr engmaschig, oft Sanitäter schon an der Strecke, Notärzte im Ziel sowieso. Leider lässt sich es trotzdem nicht immer verhindern, dass da auch mal Menschen ums Leben kommen. Wenn das Herz irgendwie mitspielt, dann kann halt auch manchmal die Hilfe, die vor Ort ist, leider zu spät kommen. Aber grundsätzlich sehe ich bei den Extremveranstaltungen auf jeden Fall die Ausrichter in der Verantwortung.
Läufer leben länger, das schreibt Philipp Flieger über die Vorteile des Laufens. Beim Halbmarathon in Düsseldorf ist neulich ein 40-jähriger Läufer verstorben. Beim Marathon in Ulm im vergangenen Jahr ein 30-jähriger. Ein dänischer Leichtathlet, Dritter beim Marathon in London, verstarb im Januar. Klingt nicht ganz so lebensverlängernd.
Ja, das sind natürlich die Horrorszenarien, die leider immer noch und immer wieder passieren. Ich glaube, was ganz häufig unterschätzt wird und zumindest für Profiathleten absolutes No-Go ist, ist eben, dass man krank trainiert, geschweige denn in irgendwelchen Wettkämpfen teilnimmt. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meiner Laufbahn alle Trainer, die ich hatte, absolute Hardliner waren, was das Thema Trainieren und Infekte anbelangt. Also wenn du krank oder angeschlagen, Halsschmerzen, Fieber ins Training gekommen bist, dann hat es so einen Anschiss gegeben und du wurdest direkt wieder nach Hause geschickt. Das macht man einfach nicht. Das ist nicht nur nicht gesund, sondern das ist tatsächlich lebensbedrohend. Und ich glaube, dass das Wissen um diese Gefahr leider im Amateurbereich nicht so verbreitet ist. Und da wird es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Na, geht ja noch, kratzt dir nur ein bisschen der Hals so in der Art. Und ich habe mich für den Marathon vielleicht ja schon, hatte ich Glück in der Lotterie vor einem Jahr, dass ich überhaupt diesen Startplatz bekommen habe und fliege dafür nach London. Und den Urlaub will ich ja danach auch nicht absagen. Und dann macht man es halt. Und das ist leider teilweise doch mit fatalen Folgen verbunden.
Auf der anderen Seite werden die Deutschen immer dicker. Viele wollen sich gerne bewegen. Wie würden Sie jemanden Mitte 50, der sagt, ach, ich hätte jetzt Spaß am Laufen oder vielleicht auch weniger Spaß am Laufen, wie würden Sie jemanden motivieren und sagen, deshalb ist es gut?
Ich sag mal, Laufen ist für mich einer der freiesten Sportarten, die es halt gibt. Man kann laufen praktisch immer und überall machen, ganz gleich, was für einen Beruf man ausübt.
Deshalb ist es noch nicht schön.
Deshalb ist es noch nicht schön. Ich würde auch attestieren, dass die meisten Menschen, die mit dem Laufen beginnen, in den ersten 4 bis 6 Wochen keinen Spaß haben werden und dann legt sich ein Schalter um, weil dann durch dieses Wiederholen, sagen wir, dass man 2-3 Mal die Woche läuft, finden im Körper Prozesse statt, auch biochemische Prozesse, sodass man dieses, was wir vorher schon ein bisschen angeteasert haben, dieses berühmte Runner's High, irgendwann auch das erste Mal erfahren kann. Ich glaube, wenn jemand erwartet, dass er das erste Mal laufen geht nach 10 Jahren, wird er nicht sofort sich super fühlen.
Ich habe sie aber noch im Ohr, als Sie sagten, und dann passierte etwas, was sehr selten vorkommt, Runner's High. Also so oft passiert das nicht. Das ist schon etwas Besonderes.
Sehr selten im Wettkampf vorkommt, also weil das natürlich ein Tag von, weiß nicht, 2-3 Tage im Jahr sind, wo es so drauf ankommt. Im Training passiert es tatsächlich häufiger bei mir, wobei ich bei mir das Gefühl habe, jemand, der so viel rennt wie ich, dann nutzt sich das natürlich auch irgendwann ein bisschen ab. Es ist jetzt nicht so, dass jeder zweite Dauerlauf bei mir ein Runner's High ist, weil das auch durch dieses immense Trainingspensum gar nicht sein kann. Aber auch ich habe das noch, sage ich mal, jede Woche einmal, wo man einfach so vor sich hin schwebt, möchte ich sagen, irgendwo sich auch gar nicht mehr auf diesem Planeten fühlt und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann.
Aber beim Hobbyläufer hat der Schweinehund ja vorher schon aufgegeben, wenn die ersten Wochen keinen Spaß machen. Wie komme ich denn durch die ersten Wochen?
Das ist das Hauptproblem und die größte Hürde. Also ich glaube, da wird man ohne Disziplin schwer durchkommen. Also das Beste ist natürlich, wenn man vielleicht in seinem persönlichen Umfeld, egal ob Familie oder Freunde, schon jemanden hat, der läuft und der halt dann ihn die ersten 4 oder 6 Wochen an der Hand nimmt und wirklich bewusst sagt, wir treffen uns hier um die und die Uhrzeit, weil wenn man eine Verabredung hat, dann hält man die auch ein. Und bei mir ist es ja genauso, dass ich natürlich nicht muss ich gestehen, auch nicht zu jeder Trainingseinheit immer wahnsinnig Bock habe, wenn es jetzt draußen jetzt hier im Herbst irgendwann wieder regnet und du hast morgens 3 Grad, dann stelle ich mir auch ein gemütliches Frühstück am Sonntag entspannter vor. Aber wenn man eine Verabredung hat um 9 Uhr an einem bestimmten Punkt für 30 Kilometer Dauerlauf und da warten 5 Leute auf einen, dann macht man das und zieht das durch.
Welche Nachweise gibt es denn dafür, dass Läufer länger leben?
Da gibt es natürlich schon eine Reihe von Studien, die ja auch immer mal wieder veröffentlicht werden, wo festgestellt wird, dass Läufer, die über Jahre eben laufen und damit Ausdauertraining betreiben, was ja fürs Herz-Kreislauf-System gut ist, länger leben sollen. Ist natürlich immer die Frage, wie aussagekräftig sind diese Studien. Fakt ist, dass ich schon den Eindruck habe, gerade bei Laufveranstaltungen, bei denen ich ja häufig unterwegs bin, dass man da auch eine Menge älterer Menschen ja auch trifft, die daran teilnehmen, die auf mich von außen einen sehr fitten Eindruck machen, sage ich mal. Da geht es keiner am Stock, sonst würde er wahrscheinlich auch bei der Veranstaltung nicht teilnehmen. Insofern, ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass das Laufen der Gesundheit auf jeden Fall gut tut. Es hängt ja immer mit der Dosis zusammen, sage ich mal.
Was ist eine gute Dosis?
Ich glaube, eine gute Dosis ist, wenn man sagt, man geht vielleicht jeden zweiten Tag, vielleicht eine Woche mal laufen. Ich sage jetzt nicht, dass jeden Tag Laufen zwangsläufig schlecht ist. Das, was ich jetzt auf dem Level aktuell betreibe, würde ich jetzt nicht mehr als Gesundheitssport bezeichnen. 200 Kilometer die Woche ist jetzt sicherlich nicht empfehlenswert oder förderlich.
Das kann auch nicht gesund sein.
Das kann auf Dauer auch nicht gesund sein. Aber ich denke, wenn man sagt, okay, ich habe Zeit, weil ich habe noch Familie, ich habe Job, dass es jetzt nicht eine Belastung wird und ich glaube, man schafft drei, vier Mal die Woche laufen zu gehen, wird man auf jeden Fall Benefits davon haben.
Wie viele Kilometer denn dann?
Ich würde das gar nicht nach Kilometern machen, sondern nach Zeit. Das ist ja auch das Schöne, dass natürlich ist das Kilometer diese absolute Grenze, die man irgendwo immer so gerne nennen möchte. Aber ich sag mal so, von jeder Läufer hat ja auch einen anderen Fitnesszustand. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Läufer über einen Kamm geschoren werden müssen und deswegen jeder muss 10 Kilometer laufen, damit das gut ist oder nicht. Sondern natürlich mag vielleicht jemand, der vielleicht, ja, haben wir vorher davon gesprochen, vielleicht ist erst vor einem halben Jahr angefangen mit Laufen und hat jetzt 20 Jahre nichts gemacht, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, dass er jeden zweiten Tag 10 Kilometer laufen geht.
10 Minuten reichen die?
Ich würde sagen, ab einer halben Stunde wird es interessant, glaube ich. Also eine halbe Stunde bis eine Stunde, wenn man das schafft zu laufen, ganz gleich welches Tempo und welche Kilometer, ist das, glaube ich, wirklich förderlich.
Man hat den Eindruck, Marathon ist so zum Großevent geworden. Es gibt inzwischen mehr als 200 Marathonläufe in Deutschland. Das hat sich innerhalb der vergangenen 15 Jahre verdoppelt. Was ist da passiert?
Ich glaube, es ist so die Herausforderung im Sportlichen oder im Privaten in dem Fall ja auch, die immer noch gesucht wird, so direkt, also wirklich bewusst als Ausgleich zum Berufsalltag. Und natürlich könnte auch jeder von sich selber sagen, es reicht mir, wenn ich privat meine 42 Kilometer an irgendeinem Tag dann im Jahr, auf das ich mich vorbereite, laufe. Aber die Veranstalter machen heute auch viel richtig. Es ist mehr als eine Linie auf dem Boden, eine zweite Linie auf dem Boden und ein Startschuss, sondern allein das ganze Thema im Vorfeld, als auch an der Strecke, jetzt sind immer mal die ganz großen Events, die ich halt auch kenne, ne? Wenn man das mal sagt, Berlin oder sowas, da ist Halligalli. Und ich glaube, dass jeder Freizeitathlet, der daran teilnimmt, so ein bisschen auch das Gefühl bekommen kann an so einem Tag, wie es sich für uns anfühlt, die vielleicht sonst das mehr kennen, dass man bei Rennen von sehr vielen Menschen angefeuert wird. In Berlin, da stehen am Tag des Marathons 1 Million Menschen an der Strecke. Da stehen, weiß nicht, wie viele Bands an der Strecke. Da ist einfach Highlife und jeder wird da eben dementsprechend angefeuert und gepusht. Und ich glaube, dass das schon der Erlebnisfaktor da auch eine große Rolle beispielt.
Sie sind in Sindelfingen geboren, treten jetzt an für Regensburg. Was hat Sie dorthin gezogen?
Es war ein bisschen so ein Zufall. Ich habe eigentlich damals ein super Umfeld in Sindelfingen gehabt. Dachte, ich werde damals auch noch meinen Zivildienst hier noch erstmal ableisten und mir dann in den 9 Monaten überlegen, wie geht's danach weiter. Sport, klar, ja. Aber was mache ich sonst? Studiere ich, mache ich eine Ausbildung. Wurde dann sehr überraschend ausgemustert, weil ja am Rande des Untergewichts und am Rücken wurde und eigentlich alles ganz schlecht. Ich habe dann jetzt auch nicht unbedingt den Herren der Bundeswehr auf die Nase gebunden, dass ich sonst relativ viel Sport mache. Und
Haben die nicht genau hingeguckt?
Ja gut, ich glaube, sie hatten ein bisschen Bedenken, ob ich diesen 30 Kilometer Gepäckmarsch da durchstehen kann. Und ich habe denen dann jetzt auch nicht unbedingt den Anlass gegeben, zu sagen, dass mein Ziel mal Olympische Spiele sind. Dann musste ich ein bisschen umgucken oder relativ schnell entscheiden, wo gehe ich hin, was mache ich. Und zufällig hat damals mein Verein in Regensburg eben ein, ja, ich sag mal, Pilotprojekt geplant, was für mich damals, zumindest für Deutschland, revolutionär war. Und zwar,
wie hatten Sie da in Sindelfingen davon erfahren?
Ja, auch ein Zufall. Es gibt dieses Leichtathletikportal, leichtathletik.de. Da gibt es so eine Rubrik, die nennt man Flash News. Und da kam, wurde das eben in so einem Dreizeiler so ein bisschen aufgegriffen, dass da neue Impulse gesetzt werden sollen. Und man möchte jungen Sportlern so diesen Übergang zwischen, also duale Karriere erleichtern. Sie sollen natürlich studieren, aber sie sollen auch ein gutes Umfeld für Sport haben. So ein bisschen halt einfach anders als ein Sportinternat, was es sonst ja als Schulform schon gibt. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich habe mich dann dort gemeldet erstmal und habe auch zu meiner Überraschung, feststellen müssen, dass das schon eigentlich weitestgehend verplant war für Athleten, die schon dort vor Ort waren. Ich war der erste Athlet, der sich quasi darauf sozusagen selber gemeldet hat von außerhalb. Und dann war ich beim Probetraining und habe dann da relativ schnell eine Zusage erhalten, weil ich für die Verhältnisse, die dort damals waren, sicherlich noch ein vielversprechender Athlet war.
Was für ein Konzept war das genau? Wie haben Sie dann dort trainiert, gelebt und studiert?
Ja, das Konzept war für Studentenverhältnisse, glaube ich, dann schon einigermaßen luxuriös. Ne? Nicht kleine Studentenbude oder Studentenwohnheim, sondern der Verein hat praktisch ein Einfamilienhaus angemietet und, sagen wir mal, zu sehr sportförderungswürdigen Konditionen an uns Sportler weitervermietet. Und das war unweit der Uni in Regensburg. Also das war ein guter Kilometer von der Uni entfernt, auch sehr nah am Unistadion. Das war am südlichen Stadtrand. Also man hat auch da perfekt zum Laufen gehen können. Dazu hat der Verein ein, sagen wir mal, sehr gutes sportliches Infrastrukturpaket geschaffen. Wir hatten Zugang zu Physiotherapie. Wir hatten Möglichkeiten, dort Krafttraining unter Anleitung zu machen, für Leistungsdiagnostik und sowas. Also es wurde halt versucht, Athleten dorthin zu ziehen, nicht wegen Geld, sondern ihnen eine gute Möglichkeit.
Trainings- und Studienbedingungen.
Genau, gute Trainings- und Studienbedingungen.
Sie haben, was ungewöhnlich ist für einen Sportler, Politikwissenschaft studiert. Warum ist es nicht Sport geworden, wie sonst so oft?
Ich glaube, ich habe den Ausgleich gebraucht. Also ich habe mich schon immer für Wirtschaft, Geschichte und Politik interessiert, auch schon zu meiner Schulzeit. Und ich habe so ein bisschen die Gefahr auch darin gesehen, dass es zu monoton wird. Also wenn du, sagen wir mal, dich physisch den ganzen Tag natürlich forderst und dann auch noch dann das, was so geistig ein bisschen anspruchsvoll sein soll, sich auch nur noch um Sport dreht. Ich glaube, da hatte ich ein bisschen Angst, dass es zu monoton wird und auch ein bisschen vorausschauend betrachtet. Ich habe mir gedacht, wenn dich doch mal eine Verletzung ereilen sollte, was dann leider ja auch der Fall sein sollte, die dich vielleicht mal für ein paar Wochen oder möglicherweise auch für ein paar Monate eben rausnimmt.
Sie wurden am Knie und am Fuß operiert?
Richtig, ich hatte auch schon die eine oder andere OP hinter mir, Knie-OP, zwei Fuß-OPs. Dann wäre halt dein Studium auch ziemlich auf der Kippe gewesen. Zumindest hättest du dort nicht weitermachen können.
Gibt's denn irgendeinen Plan B, wenn das tatsächlich mit dem Laufen mal aus irgendwelchen Gründen vorbei sein müsste?
Ich sag mal so, es ist noch kein konkreter Plan B in der Schublade, aber es gibt natürlich gewisse Ideen, verrückte Spinnereien in Anführungszeichen, wo das Ganze mal hingehen kann. Ich bin sehr dankbar für diese ganzen Chancen, die sich in den letzten 3 Jahren ergeben haben. Ich bin gespannt, was in 3 Jahren ist. Ich darf mit vielen tollen Partnern zusammenarbeiten. Ich darf heute zum Beispiel in der Radiosendung sitzen. Habe mein erstes Buch jetzt schreiben dürfen. Ich bin gespannt, was in 3 Jahren möglich ist. Und da gibt es einige Sachen, die mich interessieren. Auch das Thema Fernsehen finde ich ziemlich spannend. Mal schauen, ob man bis dahin noch ein paar mehr Leute kennenlernt, wo man sowas mal ausprobieren kann.
Jetzt steht erstmal der Berlin-Marathon an am 29. September. Was haben Sie sich vorgenommen dafür? Da geht es ja um die Quali für die Olympischen Spiele in Tokio.
Sehr richtig, genau. Also wir können uns in diesen Herbst praktisch schon, ich eben in Berlin, schon zumindest mal eine Empfehlung abgeben für Tokio 2020. Alternativ haben wir nächstes Frühjahr nochmal eine Chance. Die Olympianorm, die der Weltverband gesetzt hat, ist nochmal eine Spur härter geworden. Die liegt inzwischen bei 2 Stunden 11.30. Und das ist so auf jeden Fall das Ziel, was ich in Berlin angehen möchte. Es gibt natürlich noch ein Hintertürchen über so eine Weltrangliste mit Punkten, aber das wäre in dem Fall dann tatsächlich eher Plan B. Das Ziel ist, eine neue Bestzeit in Berlin aufzustellen und im Idealfall auch unter 2:11:30.
Dann wünsche ich viel Erfolg dafür und sage herzlichen Dank für den Besuch in S1 Leute. Philipp Flieger.
Vielen Dank.
SWR 1 Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.